Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, der Psalm 24, aus dem wir schon die Fanfare gehört haben und auch jetzt die Lesung gehört haben. Was für ein wunderbarer Psalm, ein schöner Psalm. Aber ich habe so gedacht, auch ein gefährlicher Psalm. Vor allem, wenn man in einer Diktatur wie der DDR gelebt hat, und von Berufswegen offizielle Texte schreiben und sich genehmigen lassen musste. So zum Beispiel die Herrnhuter, die ja jedes Jahr ihre Losung einreichen mussten. Scharen von Pastoren, die Kalenderzettel zu schreiben hatten. Redaktionen von Kirchenzeitungen. Oder wer wie ich als Pastor im Kinderwerk über viele Jahre für das Lektionsheft im Kindergottesdienst schreiben musste, der erinnert sich, wie schnell man auch bei solchen biblischen Texten in Ungnade fallen könnte. Verantwortlich dafür, solche kirchlichen Texte zu überprüfen, war der Theologieprofessor Gerhard Basarak. Aus dem Jahr 1985 ist folgendes Zitat, das er eingereicht hat, wieder an seine Stasi-Stelle, sage ich gleich mal. Also, Zitat, es kann kein Zufall sein, dass die Herrnhuter Losung ausgerechnet am 13. August, dem 24. Jahrestag des Mauerbaus, als Losung gezogen hat, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Und einen Tag danach, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche treten würde. Hesekiel 22, Vers 30. Und noch drei Tage später, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18, Vers 30. Ende des Zitats von Herrn Basarak. Auch die Aufforderung an Abraham aus 1. Mose 12, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde, musste in der Mecklenburger Kirchenzeitung gestrichen werden. Worte der Bibel, also 1000 Jahre alt, machten bestimmten Leuten damals Angst. Und ihre Veröffentlichung wurde unterbunden. Gott sei Dank, darüber sind wir weitergeschritten. Heute können wir ohne Fremdbestimmung ganz sachlich an Bibelworte herangehen und uns einfach daran freuen, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch für den Adventus Dei. Ausgangspunkt dafür ist freilich auch hier, dass es sie gibt, die verschlossenen Tore, die dicken Mauern, Zäune, Türen, die streng bewacht werden, sodass alles Leben erstarrt. Selbst im Märchen gibt es eine dichte Dornenhecke für 100 Jahre über einem Königsschloss. Wie geht's dort eigentlich weiter? Müsste man mal wieder nachlesen oder im Fernsehen nachsehen. Wer gern Mittelalterromane liest, kann sich gut vorstellen, in einer solchen Stadt zu leben, von dicken Mauern umschlossen, aus Angst von feindlichen Heeren eingenommen zu werden. Doch auf einmal kommt da ein Bote auf das Burgtor zugeritten, atemlos ruft er schon von Weitem, macht die Stadttore auf, der König kehrt zurück, er hat die Feinde besiegt, bereitet ihm einen ehrenvollen Empfang, macht die Tore weit und die Türen hoch, dass der König der Ehre einziehe. Schnell werden die Balken entfernt, die schmiedeeisernen Falltore hochgezogen, die Flügel der Stadttore schwingen weit auf und der siegreiche König hält Einzug. Alles jubelt ihm zu, hoch lebe der König der Ehren. Mitten in der Menge aber wundert sich ein Kind. Es versteht nicht, was hier vor sich geht und fragt seine Mutter, wer ist denn der König der Ehre? Und die Mutter antwortet, es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Ein alter, schwerhöriger Mann hat immer noch nicht mitbekommen, wer da in die Stadt einzieht. Und man schreit es ihm nochmals zu, es ist der Herr der Heerscharen, er ist der König der Ehre. Herr der Heerscharen. Hebräisch, Herr Zebaoth, so heißt es hier in unserem 24. Psalm, der diese Geschichte vom siegreich heimkehrenden König quasi erzählt, und zwar als Bild für Gottes Einzug bei uns Menschen, als Bild für seinen Adventus, seine Ankunft bei dir und bei mir. Und schon sind wir mittendrin in der Adventsbotschaft. Gott kommt an, er hält Einzug bei uns Menschen. Das Bild selbst ist klar. Das Bild vom siegreichen König, der durch die geöffneten Stadttore einzieht zu seinem jubelnden Volk. Aber was wird damit genau über Gott gesagt? Welche Ankunft, welcher Einzug Gottes ist gemeint? Was passiert da jetzt? Auf drei Schwerpunkte seines Ankommens möchte ich unter Berücksichtigung des gesamten biblischen Zusammenhangs besonders eingehen. Erstens, der König der Ehre kommt aus der Dunkelheit ins Licht. Gott ist uns ja von Natur aus verborgen, unsichtbar, rätselhaft. Fast alle Menschen ahnen zwar im Geheimsten, dass es irgendein höheres Wesen gibt. Sie vermuten sogar einen Schöpfer. Sie beten ihn in größter Not sogar an. Aber sie verstehen nicht, worin, über das bloße Wissen hinaus, ein Vorteil darin liegen sollte. Also, wie sie aus dieser Vorahnung Kraft ziehen können für ihre persönlichen Entscheidungen in ihrem Leben. Manche bemühen sich da ganz rührend, mit Gott in Kontakt zu kommen. Sie entzünden Kerzen, wenn sie in eine Kirche kommen. Sie spenden Geld, bis sie sich entnervt, weil ihnen niemand antwortet und sie dafür belohnt, herausreden und sich großspurig behaupten und sagen, auf Kirche und Gottesdienst komme es ja wirklich überhaupt nicht an. So bleibt Gott weiterhin im Dunkel. Und sie verstehen immer weniger von seinem Ratschluss, auch warum es das viele Leid, so viele Sünde, so viel Missbrauch, Mord und Totschlag weltweit gibt. Sie verstehen nicht den geheimnisvollen Satz Salomos zur Tempeleinweihung, 2. Chronik 6, Vers 1, der in dem Adventslied von Jochen Klepper aufgenommen wurde. 2. Chronik, Gott will im Dunkel wohnen. Und Jochen Klepper, und hat es doch erhellt. Gott ist nicht im Dunkeln geblieben, heißt das. Er ist Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der König der Ehre, dem alle Ehre gebührt. Gewiss, auch er kommt aus dem Dunkel, aus dem Verborgenen. Welche Kämpfe er ausgefochten hat, als er hinabgestiegen ist ins Reich des Todes, wie wir im Glaubensbekenntnis sagen, darüber macht die Bibel nur dunkle Andeutung. Umso heller strahlt das Licht seines Evangeliums bei uns, das besagt, er zieht bei uns ein. Und wir erkennen sein wahres Wesen an ihm, nämlich Gott ist gnädig und barmherzig. Gott hat uns über alle Maßen lieb, Gott vergibt Schuld, Gott heilt, schenkt neues Leben, ewiges Leben. Darum, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir uns nicht begnügen mit einem dunklen, verschleierten, fragwürdigen Gottesbild. Wollen uns nicht begnügen mit der verschwommenen Vorstellung eines höheren Wesens, eines dunkelstrafenden Gottes. Lasst uns nicht daran zweifeln, was uns von unseren Eltern und unseren Gemeinden von Kindesbeinen an mitgegeben worden ist. Ich kenne nichts Besseres, als diesen klaren Bezugspunkt zu haben, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre Dunkelheit ins Licht bringen kann. Lasst ihn zu euch kommen in der hellen Gestalt seines Sohnes, dem König der Ehre, unserem Heiland, Jesus Christus. Der zweite Schwerpunkt seines Ankommens in die Welt ist nach Dunkelheit Licht. Der König der Ehre kommt aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Stadtmauern, Könige, von der Schlacht siegreich heimkehrende Heere, das sind natürlich alles Bilder einer trüben Vergangenheit. Macht und Gewalt spielten und spielen da eine große Rolle, das Denken in oben und unten, herrschen und beherrscht werden, himmelschreiender Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit und Unterdrückung der Schwachen sind an der Tagesordnung. Viele Christen wundern sich darüber und sind mitunter auch bestürzt, dass im Alten Testament so viel von Kampf und von Kriegen die Rede ist. Wie passt das zusammen, fragen sie sich. Andere sind von vornherein nicht so zimperlich und stehen auf dem etwas überhöhten Standpunkt, dass der Glaube eben auch verteidigt werden muss. Gott will uns damit deutlich machen, dass wir als Volk Gottes immer in einer Kampfsituation stehen. Waren es damals die Kanaanäer, die Moabiter, die Hethiter, die Philister? So sagt der Apostel Paulus später, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit unsichtbaren Mächten, mit Anfechtung, Versuchung, Lauheit oder mit Verzweiflung. So kann man das natürlich auch jemandem erklären, so ganz praktisch auf unser Glaubensleben bezogen. Wobei ich eher dazu neige, das Alte Testament nicht zu schnell mit dem Neuen Testament zu einem einheitlichen Zopf zu verflechten. Die Menschen im alten Israel meinten ganz ernst und ganz real, sie tun etwas Gutes und Gott Wohlgefälliges, wenn sie ihren Glauben mit dem Schwert verteidigen, bevor alles den Bach runtergeht. Sie verstanden ihren Glauben so, dass Gott um seines heiligen Namens willen auf Härte und unnachgiebigem Gehorsam bestehe, bis sich über die Länge der Zeit, im Nachdenken über Gott, aber auch gemessen an den Niederlagen Israels, wir denken an die verstörende Zeit der babylonischen Gefangenschaft und danach, bis sich ein etwas anderes Denken über Gott abzeichnet und sich sozusagen andere Seiten seines Wesens vorsichtig in der Bibel erkennen lassen. Fand man im Kinderopfer in Israels Urzeiten nichts dabei, wie bei all seinen Nachbarvölkern, so sind sie später in Israel strengstens verboten. Zielte man im Nachbarschaftsstreit auf die totale Erledigung des anderen, wie bei allen Nachbarvölkern Israels, so heißt es in der Tora, nur Auge um Auge, nur Zahn um Zahn, Hand um Hand, Beule um Beule, mehr nicht. 2. Mose 21, Vers 24. Und viel später bei Jesus in der Bergpredigt klingt das nochmal anders. Was zeigt, der Glaube in Israel verändert sich, so wie sich alles verändert. Gott erscheint nicht mehr so dominant als alles um sich her verzehrender, eifersüchtiger Gott, sondern man erkennt mehr die fürsorgliche Seite eines Hirten und eines gütigen Vaters. Und in manchen biblischen Texten kommt noch etwas hinzu, die Hoffnung auf ein eschatologisches, auf ein wunderbares, herrliches Ende aller Gewalt, alles Leids und aller Tränen in einem ewigen Friedensreich. Gott wird abwischen alle Tränen, wenn er kommt, der Friedefürst, der Morgenstern. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Wenn er bei uns einzieht, dann sind alle Schlachten schon gewonnen. Dann brauchen wir uns um den Sieg nicht zu sorgen. Und das gilt besonders für den dritten Schwerpunkt seines Kommens. Also Dunkelheit, Licht hatten wir schon und Vergangenheit, Gegenwart hatten wir schon. Der König der Ehre kommt vom Allgemeinen ins Persönliche. Wir erinnern uns vielleicht an die Predigt vor 4 Wochen zur Mitgliederaufnahme. Als evangelische Christen, sagte ich, haben wir Teil an den Schlachtrufen der Reformation, allein die Gnade, allein der Glaube, allein Jesus Christus. Wunderbar, mehr ist nicht nötig. Auch wir Methodisten stehen aber im Verdacht, es dabei bewenden zu lassen. Wir kennen das alles, es ist uns irgendwie auch ernst darum, natürlich, aber oft ohne, dass daraus etwas folgt. Man lebt in den Tag hinein, man bleibt im Allgemeinen stecken beim Konfirmandenwissen und der Platz im Gemeindeleben bleibt auch leer. Genau das ist es aber, was ich meine, wenn ich sage, Gott kommt vom Allgemeinen ins Persönliche. Er möchte nicht nur, dass wir etwas über ihn wissen, sondern dass wir mit ihm leben. Er möchte, dass wir ihm im Alltag vertrauen, ihm alle Sorgen im Gebet sagen, ihn auch an unseren Freuden und am ganzen Leben teilnehmen lassen. Taufe, Abendmahl, Sündenvergebung, das sind nicht nur große Themen biblisch-reformatorischer Lehre, sondern es sind vor allem Ereignisse in unserem persönlichen Leben, wo Gott durch seinen Sohn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist direkt und persönlich in dein Herz einkehrt. Wir können ihn durch Wort und Sakrament hören, spüren, sehen und sogar schmecken. Darum macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Macht auch eure Augen auf und die Gesichter erwartungsvoll und freundlich. Eure Herzenstüren macht sie auf für den König der Ehre. Der König zieht nicht nur durch die Tore und Straßen der Stadt, wie wir gelesen haben. Er lässt sich nicht nur so allgemein bejubeln, nein, er klopft an jede Tür und will bei jedem persönlich zu Gast sein, wie damals bei Zachäus. Advent heißt ganz praktisch, was wir aus oftmals, jedenfalls bei uns, zur Mahlzeit vorm Essen beten, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Das heißt Advent, ganz praktisch. Komm Herr Jesus, sitz bei uns am Tisch, sei uns nah im Leben, erfreue uns mit deinen Gaben der Heilung, die wir nötiger haben als alles andere. Heilung unserer Gedanken und Gefühle, unserer zerrissenen Herzen. Er kommt aus der Dunkelheit ins Licht. Er kommt aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Er kommt aus dem Allgemeinen ins Persönliche. Heißen wir ihn also in unseren Häusern und Wohnungen und Zimmern, an unseren Arbeitsplätzen, in unserem Wohngebiet willkommen. Amen.